Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Natürlich weiterhin im Geistermodus, das heißt, der Kollege und Funke-Reporter Andi Ernst ist leider weiterhin im Homeoffice. Moin Andi.
Hi Timo, grüße dich.
Und ich bin Timo Düngen, bin der Mann vom Radio, stehe dementsprechend im Radiostudio und habe den Andi halt zugeschaltet. Und nicht nur, dass wir weiterhin im Geistermodus sind, wir sind im Ruhrgebiet weiterhin auch fußballmäßig so ein bisschen im Krisenmodus. Zumindest, sage ich mal so, in Gelsenkirchen, also auf Schalke, ist die Krise weiterhin da und sie ist vielleicht noch krasser geworden. Denn wir haben letzte Woche in unserem Podcast, Andi, ja, nur drüber gesprochen, haben gesagt, ey, du kannst doch nicht dich als FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf hinten reinstellen, gegen den Tabellen 16. So, dann kommt am letzten Wochenende der Tabellen 17. in die Veltins Arena und in der ersten Halbzeit wieder komplett Mauertaktik. Die Schalker wollten den Ball nicht. Und David Wagner weiterhin sagt, das ist die richtige Taktik. Kannst du es mittlerweile verstehen oder denkst du immer noch so wie letzte Woche schon, ey, was denkt er sich dabei?
Also wenn du jetzt, beziehungsweise auch unsere Hörer, wenn ihr mich gerade hättet sehen können, wie ich im Homeoffice hier stehe, im Podcast, im Zimmer meiner Tochter aufzeichne, ich habe mir gerade die ganze Zeit durchs Gesicht gerieben und nochmal, ich kann es einfach nicht verstehen. Also ich kann es nicht verstehen und ich war so fassungslos in der ersten Halbzeit. Am Samstag im Spiel gegen Werder Bremen, dass er erneut so defensiv hat anfangen lassen. Nicht nur, weil es einfach nicht zu Schalke 04 passt, so eine Spielweise, sondern auch, weil es in dem Fall auch nicht angemessen war. Wenn man jetzt auf den Gegner eingeht, Werder Bremen, das ist eine Mannschaft, die hätte 59 Gegentore bis dahin, die ist Tabellenvorletzter. Die hat zwar zwei, drei Spiele, hatte Werder Bremen vorher nicht verloren, mittlerweile haben sie es ja gegen Frankfurt, was ja auch zeigte, wie wenig gefestigt anfällig Werder Bremen ist und wie anfällig. Und da haben in der Abwehr noch entscheidende Leute gefehlt. Da stelle ich mich doch nicht hinten rein und leg eine Halbzeit hin mit 18% Ballbesitz. Also ich habe schon gedacht, dass Düsseldorf und Augsburg nicht mehr zu unterschreiten sind, aber Werder Bremen erste Halbzeit, boah, das war wirklich ganz schwerer Stoff. Also da kann ich auch Jochen Schneider nicht verstehen und David Wagner, dass sie das auch noch rechtfertigen und dass sie sagen, die Strategie ist in Ordnung. Ich meine, wobei, was sollen sie auch sagen? Sollen sich nach dem Spiel hinstellen und sagen, das war große Kacke, ja, wäre vielleicht ein bisschen besser. Dann hätten die Fans auch mehr Verständnis dafür, anstatt sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, das ist die einzig mögliche Strategie, weil damit disqualifiziere ich ja auch meine eigenen Spieler oder meine eigene Kaderzusammenstellung, indem ich sage, wir haben nur vier oder fünf Verletzte, haben einen Kader, der zu den Top 6 in der Gehaltsrangliste der Liga gehört. Und du sagst, du kannst gegen den Tabellen 17., der ohne Selbstvertrauen spielt, müssen wir leider mit einer Taktik antreten, die uns nur 18% Ballbesitz garantiert. Also das kommt ja fast sogar einer Aufgabe gleich.
Absolut, vor allen Dingen Werder Bremen, du hast es ja auch schon gesagt, wenn Bremen wirklich sehr, sehr anfällig ist, dann ist es hinten. Vorne haben die ja tatsächlich ein paar ganz gute Leute rumspringen, aber die musst du doch eher beschäftigen, unter Druck setzen. Also und Schalke, auch da sind wir wieder beim gleichen Punkt eigentlich wie letzte Woche, hat ja trotzdem auch keine schlechte Truppe da auf dem Platz stehen. Also das ist doch, wenn du den Kader wieder vergleichst, auch zu Werder Bremen, also da musst du doch anders auftreten.
Hundertprozentig, da sind wir einer Meinung. Ich verstehe doch, wenn du vorher 10 Spiele hintereinander nicht gewonnen hast, dass du möglicherweise etwas vorsichtiger auftrittst. Ja, aber wenn ich ein Spiel vorher gegen Düsseldorf es schon vorsichtig versucht habe und es schiefgegangen ist, dann werfe ich doch gerade in einem Heimspiel, werfe ich doch alles über den Haufen, was ich mir vorher gedacht habe, mit Vorsicht und versuch's doch mal mit der anderen Richtung. Also, das war, ich meine, in der zweiten Halbzeit ging es dann ja noch. Da haben sie jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber es wurde dann ja wenigstens ein bisschen besser. So, aber trotzdem, natürlich ist das alles weit weg vom Anspruch des FC Schalke 04 und jetzt bist du in dieser Negativspirale und du musst fast sogar schon froh sein, dass Werder das Spiel gegen Eintracht Frankfurt verloren hat, weil ansonsten wäre es ja vielleicht sogar nochmal nach unten ein bisschen enger geworden, wobei mit 37 Punkten bleibst du halt auch nicht in der Liga, beziehungsweise musst in die Relegation, also ein bisschen was muss da noch kommen. Hättest du im Ernst das gedacht, nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am 18. Januar, dass wir 4,5 Monate später hier zusammenstehen und sagen, vielleicht rückt Schalke noch in Abschießgefahr? Also, finde ich krass.
Das ist wirklich krass, vor allem wenn du überlegst, dass du jetzt halt in den letzten Wochen eigentlich genau die Gegner hattest, wo du gedacht hast, also die musst du auf jeden Fall schlagen. Die ganz leichten Gegner hast du ja schon alle hinter dir als FC Schalke. Du hast gegen Paderborn schon gespielt, du hast schon gegen Düsseldorf gespielt, du hast schon gegen Augsburg gespielt, du hast gegen Mainz schon gespielt und du hast keinen einzigen Sieg daraus geholt.
Das musst du dir mal vorstellen. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt spielst du in Berlin, da kannst du, also jetzt am Sonntag gegen Union Berlin, da bin ich auch im Stadion, kann ich ja mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Als einziger NRW-Schalke-Reporter bin ich da zugelassen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht.
Das kann ich so bestätigen, weil ich wurde nicht zugelassen.
Ja, richtig. Dirk Große Schlamann von Sky, der ist auch zugelassen als Field-Reporter, der hatte ein bisschen Glück. Aber wir beide sind so die einzigen, die dann sich das vor Ort angucken. Da hast du halt Glück, dass das Publikum nicht dabei ist. In der alten Försterei. Aber danach spielst du gegen Bayer Leverkusen. Das gewinnst du auf gar keinen Fall. Erstens, weil Schalke ohnehin eine Scheißbilanz gegen Leverkusen hat. Das wird ja jeder Schalke-Fan bestätigen. Er wird dann abwinken und sagen, gegen Leverkusen haben wir seit Jahren nicht mehr gewonnen. Und wenn du dann nach diesen beiden Spielen immer noch bei 37 Punkten stehen solltest, ja, dann gute Nacht.
Ja, dann wird es natürlich auch nochmal eng, tatsächlich. Also, weil 37 Punkte werden nicht reichen. Das hast du ja gerade schon gesagt.
Ja, naja gut, also ich wollte gerade noch sagen, lass uns nicht immer nur über negative Sachen reden, aber es gibt ja einfach auch wenig Positives über Schalke. Dann kommt noch dieser, ich weiß nicht, ob du das ansprechen wolltest, dieser Härtefall.
Natürlich, da kommen wir auch noch zu.
Ja, ich meine, wolltest du jetzt noch drauf kommen oder sollen wir weiter auf der die sportliche Kritik nach vorne?
Ich wäre gerne noch ganz kurz bei der sportlichen Kritik gewesen, weil es da für mich auch noch einfach zwei Punkte gibt, nämlich, dass das Gegentor gegen Werder Bremen natürlich auch wieder aus einem individuellen Fehler heraus gefallen ist. Das ist ja auch das, was David Wagner immer anspricht und womit er sich ja auch ein bisschen rechtfertigt. Er sagt ja immer, die Taktik, die stimmt, aber dann gibt's ja irgendeinen individuellen Fehler. In dem Fall war es von Todi Bo. Na klar, der hat da auf Höhe der Mittellinie keine Anspielstation, aber der geht da natürlich gegen drei Mann ins Dribbling. Das sieht am Anfang ja sogar ganz nett aus. Also der kann ja durchaus ein bisschen mit dem Knicker umgehen. Aber dann geht er plötzlich zu Boden und für mich die Körpersprache einfach dieses Arme hoch, reklamieren und dann plötzlich, oh, verdammt, Bremen spielt ja weiter und dann läuft der Konter und dann fängst du dir so ein Ding.
Du hast vollkommen recht, diese individuellen Fehler ziehen sich durch, angefangen bei den Torhütern, die ja, glaube ich, für, ich glaube, da gibt es ja diese Rangliste, 8 oder 9 klare Fehler vor Gegentoren gemacht haben. Und was wir gerade seit der Corona-Pause erleben, dieses Vertändeln im Spielaufbau und dann natürlich durch deinen Ballverlust wird deine eigene Abwehr beim folgenden Konter unter Druck gesetzt. Und das hat ja nicht nur immer was mit gutem Gegenpressing des Gegners zu tun, dass du Bälle verlierst. So ein Ding wie Todi Bo, das muss einfach nicht sein. Oder wenn ich McKennie sehe, der ganz oft im Spielaufbau ganz simpel den Ball verliert, ohne großen Druck des Gegners. Also da schüttel ich halt auch mit dem Kopf und ich war, also wenn das jetzt 1-2 Mal passiert, dann kannst du noch immer sagen als Trainer, ja gut, aber wenn das jetzt über Wochen hintereinander passiert, dann würde ich mich auch als Trainer mal fragen, was kann ich jetzt tun, um das zu verändern?
Genau, also ist es das mangelnde Einstellung, mangelnde Konzentration oder mangelnde Qualität? Das ist natürlich so, sind die drei Möglichkeiten.
Individuelle Fehler, das merkst du ja auch am Radiomikrofon, wenn du dich mal verhaspelst oder so, das ist meistens immer eine Konzentrationssache. So, ich merke das ja auch manchmal, wenn ich meine Texte schreibe und die werden dann korrigiert von meinem Chef oder von den Kollegen, die sagen dann auch immer, Andi, da hast du dich aber im Wochentag vertan, da hast du jetzt mal einen Fakt falsch oder guck mal besser nach, ob man das Wort wirklich, ob man Schalke wirklich mit KE schreibt oder mit nicht mit CKE. Jetzt mal überspitzt formuliert.
Ja, klar.
Also das macht ja jeder mal. Das ist eigentlich eine Sache der Konzentration. Aber wenn dir das dauernd passieren würde oder in deiner Redaktion, wenn alle deine Kollegen jedes Mal nur so Sprachfehler haben und sie Wörter vertauschen oder falsche Informationen rausgeben, dann guckt auch der Chef irgendwann mal drüber und sagt, so, wir setzen jetzt mal zusammen und jetzt muss ich mal irgendwas ändern.
Das ist ja sogar genau das, was David Wagner in der Pressekonferenz vorm Spiel gegen Bremen gesagt hat. Da hat er auch gesagt, das läuft auf Schalke genauso wie wahrscheinlich bei uns in den Redaktionen. Wenn wir gute Arbeit abliefern, dann sagt der Chef, komm, super, geh mal einen Kaffee trinken. Und ansonsten, wenn man nur Scheiße abliefert, dann wird's auch mal einen drüber geben. Aber irgendwie scheint das ja nicht zu fruchten auf Schalke.
Ja, jedenfalls gab's in dieser Woche eine Ansprache des Trainers und halt auch des Vorstandes. Wobei, es wird halt sehr viel gesprochen. Das ist so das, was mir auffällt in den vergangenen Wochen. Seit Ende der Corona-Krise, Corona-Pause, beziehungsweise auch in der Corona-Pause, dass sowohl Jochen Schneider als auch David Wagner und als auch Sascha Ritter, der hat sich gestern auch in einer kleinen Medienrunde gestellt, dass die immer wieder betonen, wie viel gesprochen wird. So, da sagt David Wagner, Verzeihung, ja, es werden viele Gespräche geführt und wir haben die Ansprache nochmal verändert und ich führe Einzelgespräche und der Sascha führt Einzelgespräche und der Jochen führt Einzelgespräche und so weiter und so weiter. Aber irgendwie kommt bei den ganzen Gesprächen nichts mehr raus.
Ja, und irgendwann hast du dich natürlich auch totgelabert.
Genau, ich bin jetzt kein Freund davon, einfach jetzt zu sagen, einfach mal Felix Magath-mäßig gar nicht reden oder einfach mal in die Kabine kommen und alles zusammentreten. Dann machst du, das sind ja jetzt auch keine Methoden im Jahr 2020. So. Aber offenbar ist die Ansprache bisher noch nicht gut genug gewesen. So. Die Konzentration ist halt nicht da. Und das gepaart mit der glücklosen Taktik des Trainers und ich meine, auf Verletzungssorgen allein kannst du dich auch nicht zurückziehen, weil ja, Amin Arid ist verletzt, aber wir erinnern uns dran, wie Arid gespielt hat bisher im Jahr 2020. Da war jetzt kein gutes Spiel dabei. Ich glaube nicht, dass der jetzt...
Dadurch ist auch kein großer Verlust.
Nein. Wenn der jetzt zurückkehren würde. Also was sie wirklich betonen ist, was für eine Bedeutung Stambouli hat. Stambouli ist diese Woche nach 8 Monaten Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und wird gegebenenfalls sogar schon mit nach Berlin fahren. Einfach weil, also Sascha Ritter hat das so begründet, Sascha Ritter, der Teammanager, weil es so eine Persönlichkeit. Er hat einen guten Draht zu allen im Team, weil er auch sehr, weil er sehr viele Sprachen kann. Er spricht Französisch, Englisch, Deutsch, ganz sehr fließend. Und weil es einfach ein guter Typ ist. Und also er sagt, er wird zwar vielleicht nicht spielen, weil er erst seit 5 Tagen wieder trainiert, aber Hauptsache, er ist überhaupt im Kader dabei und kann die Jungs ein bisschen antreiben. Das sagt ja auch schon viel aus über die Schwierigkeiten, die diese Mannschaft hat, dass es offenbar im Moment keinen Führungsspieler mehr gibt, dass die Mannschaft schwierig zusammengestellt ist. Das sieht man ja auch, vor Saisonbeginn wird Alex Nübel zum Kapitän gemacht. Das ist er jetzt nicht mehr. Stambouli war Vizekapitän, der ist ganz lange verletzt. Caligiuri ist quasi dritter Mann, der wird aber den Verein am Saison Ende mit aller Voraussicht verlassen. Burgstaller ist auch noch im Mannschaftsrat. Der hat auch eigene Probleme sportlich, weil er seit 1,5 Jahren kein Tor mehr geschossen hat. Und Otschipka ist noch im Mannschaftsrat, ein durchschnittlicher Linksverteidiger. Du hast halt auch wenig Typen in dieser Mannschaft. Und das sieht man halt auch auf dem Platz, wie leise das teilweise ist. Wenn du, als du gegen Bremen gespielt hast, war es ganz besonders auffällig. Davor aber auch Augsburg, fand ich auch sehr auffällig. Da kommt die schlechteste Rückrundenmannschaft und die feuern sich an. Jeder, auch der auf der Bank saß, der Trainer war laut und die Spieler und gegenseitig und jeder Zweikampf wird so gefeiert, dass du das am Berger See noch hättest hören können zum Beispiel. Und bei Schalke, die spielen da irgendwie einigermaßen ihren Stiefel runter. Ja, wenn du halt ein Gegentor kriegst, ja, dann kriegst du halt ein Gegentor. Das ist zumindest das Gefühl, das sie übermitteln. Das haben wir auch bei Sascha Ritter angesprochen und er sagte auch, nee, dass es daran liegt, glaubt er jetzt nicht. Das ist halt eine Typfrage und wenn halt der Trainer viel, also meine Interpretation dazu war noch, wenn du als Trainer halt auch viel reinrufst, dann kann es sein, dass du dich auch irgendwann kaputt coacht irgendwie, dann nimmt dich halt auch keiner mehr für voll. Aber ich fand es schon extrem auffällig, dass alle 4 Gegner, die Schalke bisher hatte, viel mehr gemacht haben. Auch intern, mannschaftsintern, viel mehr gelebt haben.
Und vor allen Dingen, du kriegst das ja jetzt natürlich durch die geisterschüttelnde Atmosphäre noch viel mehr mit.
Ja, finde ich auch. Das ist auch für uns als Journalisten wahnsinnig interessant. Ich habe einen tollen Text in der Süddeutschen Zeitung dazu gelesen über Bayern München. Da kam die tolle Formulierung, dass man sieht, warum Thomas Müller so wichtig für Bayern München ist, weil er ja auch auf dem Feld ein Radiosender auf 2 Beinen ist. fand ich eine total nette Formulierung. Und eben einen solchen Radiosender auf 2 Beinen hat Schalke im Moment nicht. Weil Schalke diesen Spielertypen und diesen Hierarchietypen und diesen Leadertypen einfach nicht hat. Und wenn das Stambouli zum Beispiel verkörpert, dass der nach 5 Tagen Mannschaftstraining wieder ins Aufgebot rutscht, damit er von der Bank ein bisschen antreiben kann, sagt das halt auch viel über die anderen 19 Spieler, die im Moment fit sind, aus. Also absolut. Du siehst, die sportlichen Probleme sind vielfältigst sogar. Oder wie David Wagner so gerne sagt, sind extremst.
Extrem fand ich jetzt auch, auch wenn sie natürlich wieder sportlich nachzuvollziehen war, den erneuten Torwartwechsel auf Schalke. Weil du hast ja jetzt das Problem, du hast ja mit Alexander Nübel, der jetzt wieder spielen durfte, ein Torwart weiterhin, du hast es auch schon gesagt, den du als Kapitän abgesetzt hast, weil er halt nach der Saison zu den Bayern wechselt. Du hast mit Markus Schubert aber jetzt schon einen Torhüter, der eigentlich langsam aufgebaut werden sollte, aber doch jetzt, also moralisch doch schon kaputt gemacht wurde, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der nächsten Saison vielleicht doch nochmal irgendwie Schalkes Nummer 1 wird. Also den kannst du doch nur noch ausleihen. Der ist doch jetzt schon verbrannt. Oder empfinde nur ich das so?
Nein, ist genau richtig. Also muss man dazu sagen, dass der Torwartwechsel total richtig war. Erstens,
ist er ja sportlich absolut nachvollziehbar.
Ja. Zweitens hat sich Wagner dadurch ein bisschen unglaubwürdig gemacht, weil er, als er den Wechsel vorgenommen hat nach dem Köln-Spiel, sowohl da als auch während der Pause, als auch danach mehrfach gesagt hat, mit Schubi ziehen wir die Saison jetzt durch. Das heißt, er hat dagegen seine Entscheidung verstoßen. Es war meiner Meinung nach auch nicht notwendig, sich da komplett festzulegen, weil Schubert jetzt auch in den Spielen, die er vorher gemacht hat, als Nübel gesperrt war, nicht in Gänze überzeugt hat. Und es durchaus im Bereich des Möglichen war, dass das mit ihm nicht klappt. Dementsprechend zweitens hat sich Wagner da ein bisschen selber unter Druck gesetzt, was nicht nötig war. Und drittens sehe ich das genauso. Also die Kollegen von Bild und Sky haben es ja schon geschrieben, dass die Planungen jetzt durchaus in die Richtung gehen, dass Schubert halt ausgeliehen wird, weil sie festgestellt haben, der ist halt noch nicht so weit. Und man will sich jetzt nicht nur darauf verlassen, dass Ralf Fährmann in der kommenden Saison, der ja nach einer Ausleihe zu Brandenburg wieder zurückkehrt, wieder die Nummer 1 wird. Weil die sportliche Leitung mit David Wagner und Jochen Schneider hat eben entschieden, Ralf Fährmann auszuleihen. So, das darf man nie vergessen, dass sie offenbar auf diesen Spielertypen nicht so besonders abfahren. Und deswegen würde ich jetzt nicht so sagen, Schalke geht auf jeden Fall mit Ralf Fährmann als Nummer 1 in die kommende Saison. Ich würde prophezeien, es wird so kommen, dass Markus Schubert für ein oder zwei Jahre verliehen wird, dass Ralf Fährmann zurückkommt und dass halt noch ein zusätzlicher Torwart kommt. Wer das sein wird, weiß ich nicht. Es kommt ja auch noch wohl so, dass Schalke für die U19 einen talentierten Torwart holt, dass sie vielleicht darauf gehen könnten, das ist jetzt allerdings eine Spekulation von mir, dass sie jetzt vielleicht für 2 Jahre einen erfahrenen Torwart holen und dann in 2 Jahren mit einem Duo Schubert und diesem Torwart, den sie für die U19 holen, dass sie dann so eventuell planen. Wobei ich weiß nicht, ob es auf Schalke jemals länger als 2 Jahre geplant wurde. Beziehungsweise wurde es wahrscheinlich, aber es wurde selten bis zum letzten Moment durchgezogen.
So ist halt Schalke. Selten dran erinnern, ja, richtig. So Schalke.
So ist auch Schalke. Wie ich heute gelesen habe bei Freunde in einem Kommentar von Christoph Biermann, der hart mit der Vereinspolitik ins Gericht gegangen ist. Eins kann man Schalke, ob man den Verein leiden kann oder nicht, nie vorwerfen, dass der Verein kein Soul hätte, keine Seele. Und das ist ja so, Schalke ist lauter und schriller und emotionaler und trauriger und beleidigter als jeder andere Bundesliga-Verein. Und deswegen ist es ja auch immer wieder toll, über den Verein zu sprechen, ob es gut läuft oder halt im Moment nicht so gut.
Aber genau das leitet natürlich perfekt über zu der Geschichte, die du ja auch schon angedeutet hast. Die natürlich, ja.
Timo, ich kenne dich.
Mittlerweile kennst du mich auch schon was länger, ne?
Genau, ich kenne dich ein bisschen länger und ich weiß, welche Formulierung du brauchst, damit du eine perfekte Überleitung hinbekommst.
Ja, dann sind wir jetzt natürlich direkt schon bei dem Härtefallantrag. Da hat nämlich Schalke dann bewiesen, dass alles ein bisschen emotionaler, alles ein bisschen bunter ist und dass man dann halt auch mal gucken muss, wie man etwas formuliert. Zur Erklärung, es geht darum, dass natürlich viele Schalke-Fans sich mit Dauerkarten eingedeckt haben, mit Tickets für Spielen, die natürlich jetzt alle hinfällig sind. Eben weil keine Zuschauer erlaubt sind, weil es Geisterspiele gibt. Jetzt gibt es natürlich die rechtliche Grundlage einmal der Fans, die sagen, klar, dann müssen wir doch unser Geld zurückbekommen. Es gibt aber halt diese Ausnahmeregelung, die jetzt in der Corona-Krise ja auch wirklich politisch durchgesetzt wurde, dass die Veranstalter, in dem Fall der Schalke, dann halt Gutscheine ausgeben können, Gutschriften. Und wenn man die nicht einlöst, dass es dann ab 2020 22 erst das Geld zurückgibt. Also bis zum 31. Dezember 21 müsste man das dann eingelöst haben oder dann bekommt man halt Geld zurück. So, jetzt kommt dann Schalke hin und sagt, ja, wenn ihr aber schon vorher Geld zurückbekommen möchtet, dann müsst ihr uns diesen Härtefallantrag ausfüllen und da müsst ihr sagen, hör mal, warum habt ihr es denn so dringend nötig, auf euer Geld zu bestehen? Und da gehen die Fans natürlich ein bisschen steil und auf die Barrikaden. Und das finde ich zu Recht, weil das geht den Verein nichts an.
Timo Düngen, du hättest Lehrer werden sollen. So ein langer Monolog und so perfekt erklärt. Also man muss natürlich festhalten, so hatte ich auch das Gefühl, Schalke hat sich ja am Abend für die Wortwahl entschuldigt. Entschuldigung hin oder her, aber es wirkte schon so, als ob sie das ganze Theater gar nicht so richtig verstehen können, weil Schalke hält sich ja damit ans Gesetz. Ich habe gestern mit der Verbraucherzentrale gesprochen, ich habe mit Schalke gesprochen und sie halten sich ja ans Gesetz. Und die fragen sich jetzt, warum regen die sich alle so auf? Wir halten uns doch ans Gesetz. Und das zeigt, dass doch einige im Verein, den Verein und die Mitglieder und die Fans offenbar jetzt nicht so richtig verstanden haben, beziehungsweise auch die aktuelle Situation verkennen. Die aktuelle Situation in der Bundesliga ist, oder auch in der zweiten Bundesliga, dass fast alle Vereine völlig problemlos, auch die, obwohl sie dazu laut Gesetz nicht verpflichtet wären, die Möglichkeit einer Barauszahlung der Ticketpreise ohne jede Begründung mit anbieten. Das ist für die meisten Vereine völlig selbstverständlich, nur für Schalke 04 nicht. Das ist das Erste, was die Verantwortlichen begreifen sollten, obwohl sie ja streng genommen Schulden bei den Fans haben oder bei den Karteninhabern. Der Karteninhaber kriegt das Produkt, das er gekauft hat, nicht. Also hat derjenige, der ihm das verkauft hat, erstmal Schulden. Und dann so zu kommen mit diesem Härtefallantrag, mit dieser Formulierung, in dieser Situation, das sorgt natürlich in erster Linie für Hohn und Spott. Und in zweiter Linie natürlich für extrem viel Unbehagen bei der eigenen Basis, die Schalke wirklich wegzubröckeln droht. Nicht nur, also und das vor allen Dingen jetzt seit Wochen und Monaten, nicht nur durch die sportliche Situation, mit der viele unzufrieden sind. Dann gab es noch die Geschichte um Clemens Tönnies, mit der viele unzufrieden sind. Und jetzt kommt das auch noch dazu. Du verlierst also deine Basis mit solchen Aktionen. Und dass das nicht angekommen ist, dass diese Nummer, dieses Schreiben durch alle Gremien gegangen zu sein scheint, ohne dass irgendeiner eingehakt ist und gesagt hat, Leute, das können wir so nicht machen, weil es könnte die und die und die Reaktion provozieren, das finde ich sehr erstaunlich. Also da arbeiten noch Profis in der Abteilung. Ich kenne sie doch auch. Also viele von den Leuten sind ja kompetent, aber dass die Nummer so unterschätzt worden ist, das lässt mich doch sehr staunend zurück.
Vielleicht hat man auch irgendwie gedacht, ach komm, unsere Fans, das sind so treue Seelen, die lieben so den Verein, mit denen kannst du machen, was du willst. Aber das ist natürlich auch dann in dem Fall ein komplett falsches Signal.
Ja, also das war alles ein völlig falsches Signal und Schalke wird dafür ja auch Land auf Land ab komplett auseinandergenommen, selbst von renommierten Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die einen Kommentar veröffentlicht hat, dass dieses Schreiben verkörpert, dass Schalke der eigentliche Härtefall ist. Und ich meine, was steckt dahinter? Dahinter steckt doch wahrscheinlich, dass es Schalke gar nicht, dass Schalke sich gar nicht leisten könnte. Allen Karteninhabern sollte jeder einzelne Karteninhaber das Geld zurückverlangen. Das wäre natürlich nicht so besonders gut für die Finanzen des Vereins. Das steckt natürlich auch dahinter, ist doch klar. Stell dir vor, Schalke müsste alle Dauerkarteninhaber und alle Tageskarteninhaber sofort auszahlen. Da würde eine Menge Kohle zusammenkommen und die Kohle dürfte Schalke nicht haben.
Das ist natürlich richtig.
Ja. Ja, aber auch das spricht dafür, dass die Vereinspolitik, die immer als angekündigt wurde, als wir sind offen und wenn es eng wird, dann sagen wir euch das. Ja, seid doch einfach mal ehrlich. Was spricht dagegen? Seid doch mal als Trainer ehrlich und sag, Entschuldigung, ich habe mit dieser Defensivtaktik Scheiße gebaut. Sei als Spieler ehrlich und sag, Entschuldigung, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache mit meiner Konzentration. Sei als Sportvorstand ehrlich und sag, ja, ich habe mich halt ein bisschen verhauen. Ich hätte im Winter vielleicht was anders machen können. Und sei als Verein ehrlich und sag, pass auf, uns steht das Wasser bis zum Hals. Wir können euch die Kohle im Moment nicht zurückzahlen. Bitte seid ein bisschen geduldig. Ja. Oder?
Ja, absolut. Eine sehr, sehr schöne Wunschvorstellung, die es aber wahrscheinlich dann auch so im Fußballgeschäft selten bis gar nicht gibt. Und dann halt dementsprechend auf Schalke nicht.
Ich bin ja zuweilen etwas romantisch veranlagt, fußballromantisch. Deswegen darf man das ja so äußern, aber ich bin jetzt auch schon lang genug in diesem Profigeschäft dabei. Ich kann mich daran erinnern, dass als ich zum ersten Mal die Presseräume betrat, wurde ich von einem erfahrenen Kollegen zur Seite genommen, aus einem anderen Verlagshaus, muss ich dazu sagen, der mich zur Seite nahm und wissen wollte, hör mal, dich habe ich hier noch nie gesehen, wer bist du denn und so. Und dann habe ich was gesagt, dann sagte er, pass auf, ich habe einen Satz für dich, den du dir wirklich hinter die Löffel schreiben musst. Im Profifußball wird mehr gelogen als auf jeder Beerdigung. Das war der erste Satz, den ich von einem erfahrenen Kollegen im Presseraum gehört habe. Und da reden wir von 2008, glaube ich. Da war ich zum ersten Mal im Presseraum bei einem Bundesligaspiel.
Ja, und auch davon haben wir ja dann immer wieder Beispiele bekommen. Also auch wenn es, da haben wir letztens auch noch drüber gesprochen, über Michael Reschke, der zum Beispiel auch nur zu Stuttgarter Zeiten seinem Trainer eine Jobgarantie ausgestellt hat und dann Abend oder nächsten Tag war er dann weg.
Genau, ja, ja, das noch. Ich habe auch darüber geschrieben, über die Jobgarantie für David Wagner, die auch Jochen Schneider ausgesprochen hat. Ich habe das Zitat dann nochmal nachgeschlagen. Reschke hat dann danach gesagt, wenige Stunden danach der Entlassung, es war Taifun Korkut, Flunkern gehört in diesem Job dazu. Und auch Jochen Schneider hat, das war nach dem 0-7 bei Manchester City, hat er noch, da stand ich auch dabei, hat er noch gesagt, ja, Domenico bekommt das nächste Spiel gegen RB Leipzig noch, das war Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde Tedesco dann gefeuert. Mit der Begründung, ja, ich habe festgestellt, dass alle im Verein extrem niedergeschlagen waren. Und jetzt mal ganz ehrlich, im Verein ist im Moment auch ziemlich jeder niedergeschlagen, wegen ganz vieler verschiedener Sachen. Und wenn das jetzt am Sonntag gegen Union Berlin wieder in eine ähnliche Richtung geht und die gehen da sang- und klanglos 0-3 unter, dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Weil dann kommt das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Ja, und ich möchte jetzt nicht diese Mannschaft sehen, wenn sie auf die eine von Kai Havertz dirigierte Offensive trifft.
Nicht wirklich. Immerhin ist sich David Wagner, glaube ich, der Situation bewusst. Er hat ja auch dann vor der Pressekonferenz gegen Bremen noch gesagt, wenn so Jobgarantien ausgestellt werden, dann weiß man natürlich auch, dass irgendwas im Argen liegt, zumindest sportlich. Das weiß er dann auch zumindest so einzuschätzen. Also er ist halt auch nicht ganz neu im Geschäft. Das muss man natürlich dann in dieser Situation auch sagen. Ganz neu ist auch nicht die Geschichte, die es jetzt in Dortmund gegeben hat, um mal den Verein zu wechseln.
Ja, ich sehe schon 27 Minuten über Schalke. Jetzt müssen wir die anderen Vereine wieder im
irgendwie noch abholen.
Richtig im Galopp durchgehen.
Absolut. Und das Dortmunder Thema jetzt auch in dieser Woche ist etwas, was wir beide vielleicht nur bedingt nachvollziehen können, weil wir beide so einen kleinen Wuschelkopf haben. Aber es soll Leute geben, die deutlich öfter zum Friseur gehen. Und einer davon ist Jadon Sancho gewesen. Der hat sich mit einem Düsseldorfer Starfriseur oder Friseur, ob Starfriseur weiß ich gar nicht, getroffen. Hat sich die Haare machen lassen. Und natürlich sind dann mal wieder Bilder aufgetaucht. Das wird ja immer so zelebriert, was ich auch schon irgendwie mal sehr, sehr merkwürdig finde. Aber gut, das scheint diese Spielergeneration zu sein, wo die beiden dann keine Maske auf hatten. So, und das ist natürlich nicht so ganz konform mit dem, was die DFL so vorgibt. Und dafür gab es ja, wenn auch nur leicht, ein Drüber dann von Michael Zorc.
Absolut. Ja, mein Gott, was soll man dazu sagen? Also erstmal zum Begriff Star-Friseur. Ich glaube, jeder Friseur, der mal einem Star die Haare geschnitten hat, ist sofort Star-Friseur, also auch im wahrsten Sinne des Wortes.
Das stimmt, ja.
Und natürlich zelebrieren Fußballer ihre Frisuren doppelt so gerne. Ich gehe mal davon aus, dass auch viele andere Mannschaften, ohne es jetzt zu wissen, Friseure in ihrem Teamhotel hatten und so, weil auch Schalke zum Beispiel, da haben sich auch alle Spieler die Haare geschnitten. Das sieht man ja.
Das ist ja auch okay. Auch Michael Zorc hat ja gesagt, man muss ja mal zum Friseur gehen.
Jeder muss mal zum Friseur gehen. Und deshalb gibt's jetzt da auch keine super Strafe oder so, ne, weil nur es ist halt wahnsinnig ungeschickt und das wird Jadon Sancho auch einsehen oder auch nicht. Es ist ja jetzt nicht sein erstes kleineres disziplinarisches Vergehen. Ich meine, das ist ein Junge, der ist 20 Jahre alt, der weiß genau, der hat eine Zukunft 10 Jahre auf Weltklasse-Niveau vor sich, weil er verdammt gut ist. Und Er weiß, ich denke mal, er weiß auch erstens jugendlicher Leichtsinn, zweitens, oder Zorc hat er, glaube ich, auch gesagt, wir waren auch alle mal jung. Und zweitens, der weiß, bei ihm, ihm wird eh das meiste verziehen.
Das ist, glaube ich, so wie damals Mario Basler in Bremen. Dem hat Otto Rehagel auch alles durchgehen lassen, solange der Mario dann mit seiner Raucherlunge die Freistöße reingehauen hat.
Ja, also er darf sich natürlich nicht alles leisten, das ist natürlich auch klar. Aber ja, ich meine, es gibt ja auch viele Sachen, die offenbar nicht stimmen, wie zum Beispiel dieser Flug nach England, das hat Dortmund ja auch bestritten. Es wird dann natürlich auch noch, er ist halt eine der schillerndsten Figuren in dieser Mannschaft und er war nur auch nicht der Einzige, der beim Friseur war, das muss man auch sagen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die eine Person, weil sie am meisten, über Jadon Sancho am meisten diskutiert wird. Aber mein Gott, also ich tue mich halt jetzt schwer damit, den Stab über Borussia Dortmund zu brechen, weil wir gesellschaftlich in einer anderen Lage sind als noch vor 4 Wochen. So, also wir werden natürlich, du weißt es ja auch, wir werden auch gerne darauf angesprochen, wenn das auf Schalke passiert wäre, dann hättet ihr direkt die Keule rausgeholt und wir würden die Vereine unterschiedlich behandeln. Ja, diese Kritik kommt bei uns an, aber ich finde, wir behandeln jeden einzelnen Fall nüchtern und sachlich. Wir bevorzugen keinen, wir benachteiligen keinen und die gesellschaftliche Voraussetzung hat sich einfach geändert. Wir sind hier nicht mehr im kompletten Lockdown. Es ist nicht mehr so, dass die Friseure noch geschlossen haben. Wenn wir jetzt hier im kompletten Lockdown wären, die Bundesliga hätte noch nicht wieder angefangen und dann hätten die Dortmunder Profis einfach mal ihren Star-Friseur kommen lassen. Dann wäre das natürlich ein richtiger Skandal gewesen. Aber so sind wir ja in einer fast sogar schon normalen gesellschaftlichen Situation. Wir bewegen uns in einem exzellenten medizinischen Konzept der DFL. Und deswegen ist das immer noch nicht gut. Man muss es ansprechen, so wie wir das tun. Dafür gehört den Dortmundern quasi die Maske übers Gesicht gezogen. So, für, um es jetzt mal bildlich zu formulieren. Aber das ist jetzt kein super riesen Megaskandal mehr. Finde ich. Oder?
Sehe ich ähnlich. Zumal, du hast es auch schon gesagt, wir halt nicht mehr Anfang Mai haben. Ne? Also wo wirklich ja noch viel mehr auch wirklich beschränkt war, auch in unserem normalen Alltag. Ich finde, wo man sich jetzt draußen ganz normal mit 10 Leuten treffen darf und wir in ganz Deutschland 6.400 Infizierte haben. Ich glaube, geht die Welt auch nicht unter, wenn Jadon Sancho zum Friseur geht. Also das ja, definitiv das, also nicht.
Ich meine, obwohl ich auch einen Wuschelkopf habe und man mir nachsagt, ich würde sicherlich nie einen Friseur aufsuchen. Doch, auch ich gehe mal zum Friseur. Und du auch, die gehe ich mal von aus. Und natürlich. Ich war auch nach der Corona-Krise schon bei meiner Lieblingsfriseurin.
Und ich war heilfroh, als ich da war.
Ja, ich auch. Ich wohne in Mülheim und ich fahre sogar dafür nach Witten. Also das muss man sich mal vorstellen. Ui. Extra zum Friseur. Ja, meine Frau sagt mir immer, warum fährst du so weit? Ich sage, ja, nee, weil das ist da gut. Und dementsprechend habe ich dann auch festgestellt, was man alles da erfüllen muss. Ne? Man muss ein Formular ausfüllen mit deiner Ankunftszeit und Maske tragen. Und der Friseur muss die Maske tragen. Du kriegst also, wir kennen das ja alle. Wir waren ja, glaube ich, alle beim Friseur mal. Und dann, dass Fußballprofis, diese Privilegierten, das passt auch irgendwie in diese, so ein bisschen in diese Image-Diskussion. Es war falsch, es war unglücklich, das jetzt zu tun, aber es ist jetzt kein super Riesenskandal. Und ich meine, sportlich schadet es ja nicht seiner Leistung. In Paderborn hat er ja gezeigt, wie gut er ist und mal eben kurz da ein paar Tore rausgeballert. Und die Bilanz ist, glaube ich, jetzt 17 Tore, 17 Vorlagen. Kein Bundesligaspieler in dem Alter hatte schon 30 Ligatore, glaube ich. Da hat mal wieder ein paar Rekorde aufgestellt. Der Junge ist halt wirklich...
Hat er Kai Havertz direkt überholt, der, glaube ich, eine Woche vorher diesen Rekord aufgestellt hat. Aber durch den Dreierpack hat Jadon Sancho ihn mal locker dann verdrängt. Das ist natürlich auch Wahnsinn, was der Junge für eine Entwicklung genommen hat bei Dortmund. Und dann muss man sagen, im Endeffekt ja auch relativ schnell. Im ersten Jahr, okay, musste er reinfinden, aber seitdem, das ist schon großartig.
Ja, und die Dortmunder werden mit Sicherheit eine 3-stellige Millionensumme für ihn bekommen, möglicherweise sogar selbst in der Corona-Krise. Wobei, ich denke mal, sie hoffen auch, dass der noch ein Jahr bleibt, weil mit ihm in diesem Sommer möglicherweise nicht so dieser große Preis zu erzielen ist. Wo offenbar ist aber schon Real Madrid interessiert und die englischen Vereine wollen natürlich ihr mitgrößtes Talent auch in die Premier League holen. Also da kann sich Aki Watzke schon mal drauf freuen, dass er bald das nächste riesengroße Geschäft machen wird. Möglich, also jetzt, um jetzt auch mal Borussia Dortmund ein bisschen kritischer zu behandeln, das haben, was wir ja vor einer Woche ja schon gemacht haben, muss man ja auch ehrlicherweise zugeben. Es sollte dann natürlich auch mit der ganzen Kohle, die Borussia Dortmund einnimmt, auch irgendwann mal wieder ein Titel rausspringen. In den vergangenen Jahren, seit Jürgen Klopp weg ist, war es nur ein Pokalsieg unter Thomas Tuchel und ansonsten waren es sehr, sehr viele zweite Plätze.
Definitiv. Also da sollte mal was kommen. Da haben wir letzte Woche wirklich auch schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Wo ich dann
mir ist halt viel am Ausgleich gelegen, weil ich kenne ja immer die Reaktionen, die teilweise dann auch kommen, ja, auf Schalke haust du nur drauf und Borussia Dortmund. Nee, nee, so ist das nicht. Wir versuchen aber schon alles so ausgewogen wie möglich zu beurteilen. Und bei Schalke gibt's leider im Moment auf der Waage nicht viel Positives zu bewerten, weil Schalke gerade in sehr viele Fettnäpfchen tritt. Und beim Borussia Dortmund ist sportlich auch nicht alles super. In Paderborn 6-1 zu gewinnen, ist jetzt für eine Mannschaft dieser Qualität auch schon hoch, aber keine besonders hervorragend herausragende Leistung, sondern eher Kategorie Pflichtsieg. Und die Meisterschaft ist immer noch weg, das ist immer noch nicht gut, aber dieser Friseurskandal taugt halt nicht zu einem Riesenskandal.
Wo du gerade auch über Reaktionen gesprochen hast, die natürlich auch bei uns immer wieder ankommen. Auch da kann ich Ihnen noch eine kleine Anekdote erzählen aus unserer Folge der letzten Woche. Da habe ich nämlich auch eine Facebook-Nachricht erhalten und da wurde uns beiden dann vorgeworfen, wir hätten Lucien Favre durch den Fleischwolf gedreht. Muss ich nochmal vielleicht an dieser Stelle klarstellen, dass, weil die Kritik war, da verlieren sie gegen die Bayern und wir machen einen guten Trainer total zunichte. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Das vielleicht nochmal so in eigener Sache. Ich glaube, wir haben Lucien Favre nicht durch den Fleischwurf gedreht und wir haben nicht gesagt, dass man gegen die Bayern nicht verlieren kann. Wir haben nur tatsächlich festgehalten, dass auch in dieser Saison kein Titel rausspringen wird. Und das ist natürlich was, woran sich auch Lucien Favre messen muss.
Ja, finde ich auch. Sollen wir jetzt zum VfL kommen, weil da haben wir ja auch Reaktionen gekriegt.
Du bist, ja, du, als könntest du meine Gedanken lesen. Genau das wollte ich nämlich jetzt sagen. Der Kollege von Radio Bochum, Günther Pohl, Kultkommentator bei Radio Bochum, der war auch nicht so ganz zufrieden, wie wir ja noch zu Anfang des Jahres über den VfL gemeckert haben. In der Situation, aber auch, glaube ich, legitim. Aber der VfL hat jetzt auch vor allen Dingen nach der Corona-Pause gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist, beziehungsweise dass viele Sachen, wo wir gesagt haben, schwierig, dass es dann am Ende doch geklappt hat.
Ja, erstmal Grüße an den Günther. Ich nehme natürlich jegliche Kritik sehr ernst und er spielte auf eine Folge an vom 6. Februar, glaube ich, als wir uns über die aktuelle Situation, über die Abschießgefahr und die Transferpolitik im Winter etwas echauffiert haben, weil Bochum unter anderem ja am letzten Tag der Transferperiode einen relativ unbekannten griechischen Innenverteidiger verpflichtete. Da haben wir auch über den Sportvorstand, Sportgeschäftsführer Schinzilords und Trainer Reis, haben wir jetzt nicht so eine große Zukunft eingeräumt und die Corona-Pause hat der VfL aber offenbar echt super genutzt. Man sagt ja auch immer, zu Hause gewinnen, auswärts einen Punkt, dann steigst du am Ende auf. Ne, im Moment macht der VfL genau das, zu Hause gewinnen, auswärts immer 0-0. Also das wird definitiv jetzt zum Klassenerhalt reichen und das beruhigt die Bochumer Fanseele auch extrem. Das sah ja am Anfang des Jahres echt wirklich schlecht aus und man befürchtete in Bochum wirklich den Abstieg in die dritte Liga. Und ich finde, deshalb war die Kritik auch gerechtfertigt. Da würde ich, das würde ich zurückweisen von das, was Günther angemerkt hat. Wo ich mich ein bisschen korrigieren muss, ist zum Beispiel die Verpflichtung von Lampropoulos, weil die Abwehr des VfL macht ja im Moment einen super Eindruck und sehr stabil, was auch an dieser Verpflichtung liegt. Und da hat der Sebastian Schinzilords einen Last-Minute-Treffer gelandet und es ist ja jetzt schon absehbar, dass er mit Sicherheit auch die kommende Saison wird planen können und die Chance sollten wir ihm einräumen. Aber nichtsdestotrotz, lieber Günther, wenn wir der Meinung sind, dass der VfL mal was Falsches macht und wir in der Diskussion, dafür ist es halt eine offene Diskussion, so ein Podcast, wenn wir der Meinung sind, dass da was falsch läuft, dann werden wir das natürlich auch weiterhin ansprechen.
Auch wenn vielleicht bei dem einen oder anderen das Herz sehr, sehr stark für einen Verein schlägt, so wie es, glaube ich, bei Günther Pohl und dem VfL Bochum ist.
Genau, aber unser Claim ist ja auch Tacheles aus dem Pott. Und zu Tacheles gehört, dass man Klartext spricht und auch mal harte Formulierungen benutzt. Ja, und da ist natürlich nicht jeder meistens mit einverstanden. So wie du auch. Vielleicht, ich meine, reden wir jetzt über den MSV?
Wir reden jetzt über den MSV. Ja, müssen wir ja.
Dein Herz schlägt ja für den MSV und ich kann mir vorstellen, da kommt vielleicht auch ein bisschen Tacheles. Ich kann mich erinnern, als wir vor einer Woche über den Neustart der dritten Liga gesprochen haben, hatten wir darüber geredet, dass der MSV auch dafür war, dass es wieder gespielt wird, aber dass es doch vielleicht für den Verein insgesamt nicht ganz unwichtig ist, diesen Sprung in die zweite Liga wirklich zu schaffen. Und jetzt, wenn ich auf die Tabelle gucke, du verlierst nach 2:0 Führung mit 2:3 bei München 1860, spielst gegen Carl Zeiss Jena, die Mannschaft, die wirklich fast gar nichts gewonnen hat, spielst du unentschieden. Was da passiert, Timo?
Die Mannschaft scheint mit diesen Führungen und vor allen Dingen mit dem Druck einfach nicht umgehen zu können. Also das ist so der Eindruck, den ich habe, denn gegen 1860 München, da hat sich die Mannschaft so ein bisschen einruckeln müssen. Da, zu Beginn des Spiels hast du eindeutig gemerkt, klar, 60 München vor der Corona-Pause, die Mannschaft der Stunde, ist sie auch immer noch, hat ja jetzt wirklich eine Wahnsinnsserie hingelegt von ungeschlagenen Spielen. Aber trotzdem gehst du da 2:0 in Führung. Und dann irgendwie so ab der 60. Minute da mit dem Anschlusstreffer war die Luft raus. Und dann hast du direkt schon die Körpersprache auch beim MSV gesehen. Und da war mir klar, ich habe das Spiel ja auch kommentiert, das Spiel wird der MSV allerhöchstens mit einem Punkt beenden. Also ein 2:2 wäre da schon wirklich das höchste der Gefühle gewesen. Und das ist es ja dann noch nicht mal geworden. Die Gegentore sind mir da auch viel zu einfach gefallen. Da haben dann auch leider, weil... Ach, da komme ich dann gleich zu, weil viele immer sagen, es ist nur so eine junge, unerfahrene Mannschaft. Gerade die erfahrenen Spieler haben dann teilweise auch wirklich Böcke gerissen. Also bei 1860 der Ausgleich, wie sich da ein Tim Albutat abkochen lässt im Dribbling. Das war schon ein bisschen wenig. Auch Marvin Kompair strahlt leider nicht ganz so die Sicherheit aus, die man sich von ihm gewünscht hat. Und da habe ich schon gedacht, okay, komm, 60 München, wie gesagt, die Mannschaft der Stunde. Da kannst du verlieren. Von mir aus auch eine 2:0 Führung, auch wenn das jetzt schon wirklich nicht zum ersten Mal so passiert ist. Auch gegen Mannheim hast du 2:0 geführt, hast da ein Riesenspiel gemacht und am Ende 3:2 verloren, weil du in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen eingestellt hast. Und genau so war es gestern gegen Jena. Du hast es schon gesagt, Jena, abgeschlagener Tabellenletzter. Die haben keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Haben, während der MSV schon voll im Mannschaftstraining war, gefühlt sind die da erstmal mit zwei Mann nur um Platz gejoggt, weil es halt in Jena noch überhaupt nicht erlaubt war, so richtig zu trainieren. Und dann der MSV gestern auch mit einer guten ersten Halbzeit, da habe ich gedacht, okay, hier passiert gar nichts. Und mit der zweiten Halbzeit passiert gar nichts mehr. Ob das eine Einstellung ist oder ob die Mannschaft wirkt dann irgendwie auch körperlich, habe ich das Gefühl, nicht auf der Höhe. Wo ich mich frage, was haben die gemacht in dieser Corona-Pause? Und um das vielleicht auch noch ganz kurz zu sagen, ein mit ganz, ganz großer entscheidender Punkt ist, dass Moritz Stoppelkamp meilenweit von seiner Bestform entfernt ist. Das habe ich ja auch in dieser Saison immer wieder gesagt. Moritz Stoppelkamp ist der entscheidende Mann beim MSV. Das ist der den Unterschied ausmacht in dieser dritten Liga. Und momentan gelingt dem gar nichts. Der macht gefühlt alles in Zeitlupe. Und all das, was er probiert, ein Pass landet fast nur noch beim Gegner, seine Torschüsse kommen nicht an. Und so mache ich mir wirklich ernsthafte Sorgen, dass der MSV den Aufstieg noch vergeigt. Aber diese Befürchtung hatte ich ja schon letzte Woche.
So eine emotionale Rede, Timo, das ist ja herrlich. Ja, klar, das ist, du zitterst ja auch mit dem Verein. Ist es denn wirklich jetzt schon an der Tagesordnung so richtig schwarz zu malen? Wenn du dir die Tabelle anguckst, die sieht ja wirklich irre aus. Ich glaube, das ist zwischen dem Tabellenersten und Tabellenachten liegen 4 Punkte oder sowas, ne?
Ja, selbst zu Platz 11 sind es nur 5 Punkte. Also selbst der KFC Uerdingen könnte den MSV rein theoretisch noch einholen. Ohne Probleme sogar.
Muss man denn jetzt schon wirklich Alarm schlagen? Ich meine, jetzt kommen nur, die englischen Wochen werden so durchgepeitscht. Und in den MSV sieht's halt nicht besonders gut aus, wenn der Aufstieg nicht gelingt. Die Zuschauereinnahmen fehlen dir auch. Und ja, wenn du noch ein Jahr dritte Liga, das wäre auch so, selbst wenn die Saison durchgespielt worden wäre, völlig normal mit Zuschauern und du würdest auf Platz 4 zurückfallen, meinetwegen, selbst oder auf Platz 5, weil dann spielst du ja nicht mal DFB-Pokal. Selbst dann wäre es ja schon eng geworden.
Richtig. Also ich sehe da leider ein bisschen schwarz, weil du halt genau diese Problematik hast, dass du jetzt, und vielleicht ist das auch so dann das Kopfproblem, was da auch natürlich so ein bisschen reinspielt, weil vor der Saison, da können wir ja auch offen drüber reden, da haben wir ja alle gesagt, boah, mit den Neuzugängen, die der MSV geholt hat, da das Saisonziel oben mitspielen auszugeben, das ist schon sehr ambitioniert. Dann spielt der MSV aber wirklich so eine tolle Hinrunde. Vielleicht auch über seine Verhältnisse. Das scheint man ja jetzt dann leider zu sehen. Ich meine, Rückrundentabelle nur Platz 14 für den MSV. Aber dann haben ja auch wirklich alle im Verein gesagt, okay, wenn du zum Winter auf Platz 1 bist, dann bist du halt am Ende der Saison nicht mehr zufrieden, wenn du Tabellenvierter bist. Und dann kam noch hinzu, dass man dann beim MSV ja auch wirklich ganz offensiv gesagt hat, wie du es auch schon angesprochen hast, wenn wir nicht aufsteigen, dann sieht's finanziell noch mauer aus als eh schon. Vielleicht ist der Druck dann natürlich ein bisschen groß. Und dazu kommt dann natürlich noch, und da haben wir eine kleine Parallele zu Schalke, wobei der Schalker Kader natürlich nochmal deutlich breiter aufgestellt ist als der vom MSV, die Verletztenproblematik. Das ist auch so nicht zu kompensieren. Du hast gestern gegen Jena, musste schon wieder mit Arne Sicker, der Linksverteidiger, relativ früh raus, da musste schon umgestellt werden. Und deswegen, ich kann es mir jetzt gerade mit diesen englischen Wochen sehr, sehr schwer vorstellen, dass der MSV irgendwie noch die Kurve kriegt. Also die Gegner, die kommen, das sind alles schlagbare Gegner, weil der MSV ja eigentlich auch bewiesen hat, dass er Fußball spielen kann. Sowohl auch jetzt in den Spielen nach der Corona-Pause bei 1860 München, als auch gestern gegen Jena. Aber irgendein entscheidender Punkt fehlt. Und Thorsten Lieberknecht stellt sich wirklich komplett vor die Mannschaft. Ist vielleicht in der Situation jetzt noch das Richtige, dass er nicht jetzt schon direkt draufhaut, aber das kommt tatsächlich im Umfeld, so bei den Fans, die Reaktionen, die ich mitbekomme, auch alles andere als gut an.
Wen hat der MSV jetzt?
Jetzt geht's gegen Chemnitz. Auch, wie gesagt, auch ein Gegner, der unten drin steht. Auch ein Gegner, den du eigentlich schlagen musst. Also andererseits,
normalerweise, wenn du jetzt überlegst, du fängst an gegen München 60, Jena und Chemnitz, dann sind normalerweise 7 Punkte, ne? Beziehungsweise, richtig, wenn du den ersten Platz verteidigen willst, denkst du, komm, im Grünwalder Straße, dann holst du einen Punkt und dann fährst du 2 Siege ein. Boah, das ist echt, ich gönne dem MSV so die Rückkehr in die zweite Liga, aber das, was du schilderst und das, was man auch so mitkriegt, ich kriege ja bei weitem nicht so viel mit wie du, das lässt wenig Grund zu Optimismus. Aber ich hoffe echt genauso wie bei den anderen Vereinen auch, dass wir in einer Woche zusammensitzen oder wer dann auch mit dir den Podcast bestreitet und dann mal wenigstens wieder ein bisschen was Positives reden können, oder?
Das ist ja dann das Schöne, dass es eben die englischen Wochen in der dritten Liga gibt. Wahrscheinlich haben wir bis dahin schon 2 Spiele. Wenn der MSV dann gegen Chemnitz und in Kaiserslautern gewonnen hat, dann sieht's vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, aber wie gesagt, so richtig glauben tue ich halt momentan nicht dran. Dafür war das Spiel gestern gegen Jena echt zu frustrierend.
Oh je. Naja.
Ja.
War das ein guter Abschluss? Weil ich sehe nämlich gerade, wir haben schon wieder 50 Minuten geredet. Ja, und für die Hörer, wir haben jetzt gleich 7:30 Donnerstagabend. Und jeder, der auch Kinder hat, weiß, ich muss die Kinder gleich ins Bett bringen.
Ja, vor allem, wenn du im Kinderzimmer der Tochter aufnimmst.
Ja, genau. Ich bin im Kinderzimmer der Tochter und nehme es auf und ich höre meinen Sohn auch schon weinen parallel. Oh. Das heißt, ja, ich glaube, ich muss jetzt gleich mal die Kinder ins Bett bringen. Das finde ich, also damit dann auch die Hörer mal wissen, ne, auch wir haben völlig eigene private Sachen und dann reden wir auch mal 50 Minuten über Ruhrgebietsfußball und dann muss auch mal gut sein.
Da muss aber gut sein.
Also, weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Wir haben noch nie die nächsten Spiele getippt. Sag mal, Union Berlin gegen Schalke, was sagst du? Ich sag unentschieden. Schalke schießt kein Tor, 0-0.
Ja, ich hätte 1-1 gesagt, weil ich Ganz offensiv, Guido Burgstaller trifft mal.
Wen hat Dortmund? Mensch.
Dortmund spielt gegen Hertha BSC Berlin. Also auch gegen Berlin.
Oh. Boah, Hertha kommt mit Bruno Power.
Hertha kommt mit Bruno Power.
Ich sage aber trotzdem 3-1 Dortmund.
Da würde ich auf ein... Ach komm, ich sag 4-1. Weil ich glaube in Berlin, da sind sie schon wieder bald größten wahnsinnig. Da sprechen sie schon bald wieder von der Champions League. Deswegen kriegen die mal in Dortmund einen richtigen Dämpfer.
Bochum-Pauli. Da sage ich 1-0 für Bochum.
Tendenz bin ich bei dir. Komm, beim VfL läuft jetzt so gut, sage ich 2-0.
Und Chemnitz gegen Duisburg. Ich bin da optimistisch und sag, der Bock fällt, 3-2 MSV Duisburg.
3-2, ja. Ja, ich kann ja jetzt nicht die gleiche Tendenz wieder tippen wie du. Ich sag, das wird leider nochmal eine 1-1. Und hoffe natürlich auf dein Ergebnis.
Gut, so, mein Sohn weint. Ich verabschiede mich jetzt. Wünsche allen Hörern ein wunderschönes Wochenende, dass das Wetter ein bisschen besser so wird wie Pfingsten und nicht wie heute. Und ich wünsche unseren Vereinen wie immer 4 Siege.
So sieht's aus. Danke, Andi. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Jo, alles klar. Danke, Timo.
Ciao, ciao.
Spaß gemacht. Ciao.
Ja, ciao.
Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen. Wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.